Lydia Raftgiger, 40. Kapitel, eine neue Umgebung. Ein paar Wochen später kommt der Dogmatiker Kurt Kraft einen ehrenvollen Ruf an die Theologische Fakultät von Poppelsdorf über. Zeitig auf Semesteranfang verlässt Familie Kraft-Giger mit den 5 Kindern, der Sekretärin Yvonne von Parül und der treuen Köchin Bertha ihres Heims in Hampel und richtet sich am neuen Ort häuslich ein. Wenn man mit 5 Kindern muss zügeln, kann man noch so früh anfangen vorbereiten und noch so gut planen, so kommt es irgendwie immer zum Durcheinander, Aufregung und Unruhe. Und so planen alle Beteiligten nach einem Moment Pause, Entspannung und Ruhe, noch bevor man am neuen Ort fertig eingerichtet ist. Der Kurt muss seinen Arbeitsplatz ja ebenfalls zuwegmachen und so ist er mit der Wonna schon lange in der Universität. Heute hat er ja noch seine Antrittsvorlesung. Lydia übt am Klavier eine heikle Stelle. Der Bäuli gefädelt daneben mit seinem Teddybär. Aber auf einmal kommt er seine Mutter am Gewand ziehen und sagt: Du, Mami, der Bärli sagt, du sollst aufhören mit dem Lärm. Er hat Kopfweh. Bei seiner Antrittsvorlesung ist der Saal gestossen voll. Und schon nach der begeisterten Einführung vom Dekan begleitet den tosenden Applaus der Professor Kraft als Rednerpult. Einzig ein paar Männer in braunen Uniformen, wo bei Zeiten in erster Reihe Platz besetzt haben, bleiben die frecher Haltung breit dort hocken, verzichtet aber auf Böble, allweg fühlen sich sehr in Minderheit. Nicht einmal so, wo der Theologe über die Stelle im Paulusbrief an die Römer redet, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Aufgeschrieben werden die Nazi-Derrick-Sätze wohl haben. Nach der Vorlesung treffen sich die Honoratioren zu einem kleinen Imbiss. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation gibt es nichts Feudales. Die meisten Kollegen, nicht alle, immerhin die wichtigsten, kommen gratulieren und stossen mit dem Dozent an, auch erstaunlich viel von anderen Fakultäten. Gleich aber lotzt der Dekan von evangelischen Theologen unseren Kurt zusammen mit ein paar Auserwählten zu sich heim. Dort drückt er ihm vor allen kräftig die Hand, legt ihm die Linke auf die Achseln und macht ihm ein Kompliment für seinen Mut, verbunden mit der Hoffnung, dass der keine böse Folge hat. Ich bin ja so froh, dass jemand, was sage ich, dass Sie so offen sprechen. Wir brauchen das so nötig und so selten wird es getan. In diesem Sinn haben Sie meinen besten, meinen innigsten Dank. Auch die anderen Fakultätskollegen stimmen in den Dank ein. Schließlich hat der Dekan schon nur die Herren eingeladen, die sich ebenfalls Sorgen machen wegen diesen nationalsozialistischen Umtrieb. Das Speziell stellte der Kahn beim Professor Kraft, der Dietrich Bonhoeffer und der Pastor Martin Niemöller aus Berlin-Dahlem vor, wo von auswärts angereist sind. Der Professor Bonhoeffer berichtet, in Halle habe kürzlich ein Tross Lümmel, wahrscheinlich, nein, sicher, aufgehetzte Anhänger von der Hinkelpartei an der Universität so lang und so frech Radau gemacht, dass der Pastor Günther Dehn seine Dozentur nicht hat können antreten. Überall fängt treten die Störenfrieden auf und sie werden immer rücksichtsloser und gefährlicher. Die Regierung scheint nicht wirklich willen einschreiten dagegen. Namentlich, seit der Mitte-Rechtspolitiker am Ruder ist, der Brüning. Man kann auch froh sein, dass ein Professor Kraft seine Antrittsvorlesung nicht gestört worden ist. Immerhin haben sich so Kerle in SS-Uniformen vorgedrängt, aber von der Fakultät aus hat man vorsorglich Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht und den Weg den Hörsaal bumsvoll von vernünftigen Leuten gebracht und verhindert, dass die Nazis dunk gemacht hätten. Übrigens sind dank Fürsprache vom Clemens August Graf von Galen auch Kollegen von der katholischen Fakultät dabei gewesen. Allerdings, mahnt Yvonne von Perl, müsse ein grad die Entwicklung innerhalb von der lutheranischen Kirche Sorgen machen und der Kurt stellt hurtig seine Sekretärin und theologische Hilfe den Kollegen vor, die sie noch nicht kennen und sich allweg gefragt haben, was die weibliche Person sich rausnehme, so unaufgefordert das Wort zu nehmen. Wir arbeiten eng zusammen und manchmal nimmt die Frau von Perl meine Gedanken vorweg. Ich wüsste nicht, wie ich mit meinen Aufgaben fertig würde, wenn ich sie nicht hätte, sagt er und ergänzt. Nicht nur nehmen sie ihm viel Arbeit ab mit intelligenten Auszügen aus der Literatur, dank ihrer sprachlichen Kenntnisse in Latein, Altgriechisch und Hebräisch, wie auch dank ihrer philosophischen Bildung nach Heinrich Scholz, sondern sie sei auch eine kritische und originelle Diskussionspartnerin. Darauf der Herr Dekan, wo ja die Wona schon kennt und von seinem Schweizer Kollegen orientiert worden ist, aber doch Wert darauf legt, dass die Formen gewahrt bleiben. Na, so werden Sie uns nun die Bedenken hinsichtlich unserer Kirche etwas erläutern. Schon kurz nach dem Krieg sei sie, Dwonna, tief beeindruckt worden vom Herr Professor seiner Mahnung, die Allianz von Kaiserthron und Altar stehen im Widerspruch zum christlichen Leben für Gott. Er hat dort den Ausdruck Wendestrich-Theologie prägt für die Haltung von so kirchlichen Würdenträgern wie vom evangelischen Oberkirchenrat Herr Möller mit seinem tief empfundenen Dankeswort an unseren fürstlichen Schirmherr. Und jetzt hätte sie zusammen mit ihrem Chef bedanken, weil so viele Führer wie der Otto Dibelius und der Detlef von Arnim-Kröchlendorf den Tonagent im Evangelischen Kirchenbund, dem Dachverband der lutherischen Landeskirchen, und nicht Männer wie der Christoph Blumhardt einer gewesen wäre, oder der Georg Fritze. Nicht gerade ein Umsturz von der Kirche, aber doch ein Neubesinnung wäre bitter nötig, und der Jubel vom Herr von Arnim-Kröchlendorf, dass alles beim Alten bliebe, sei ganz verfehlt. Wenn man in ein Wespennest sticht, so fängt es an zu suchen, und auf Vonas kämpferische Worte hin, wird hin und her diskutiert. Schließlich gibt es auch bei überzeugten Nazi-Gegnern immerhin Meinungsverschiedenheiten über das Vorgehen, wenn auch die paar Anwesenden punkto Ziel übereinstimmen. Von diesen Themen sind alle bewegt, man spürt eine Übereinstimmung in wichtigen Fragen. Gefragt, was er als Schweizer von diesen Zuständen in dieser Weimarer Republik halte, vergleicht er das Land mit einem verwilderten Bungert. Alles ist von Stachelranken überwuchert. Die schönsten Bäume werden von Efeu ausgesaugt und verstickt, der Boden voller Fallobst, Urif, wurmässig und faulig, ein gefundenes Fressen ist für ganze Schwärme von Wespen. Betrunken von vergorenem Saft, sauset es böse umeinander und giftig greifet es an mit spitzen Stacheln. Das überlegt und dabei energisch auftreten vom Professor Kraft und die gescheit und noble Art von der Frau von Parül machen einen guten Eindruck auf die ortsgewohnten Herren. Entsprechend offen empfangen sie die Neuen und schon bald heissen die Verna und Kurt, was einem hinterher fast selber wundert. Bei all dem merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und der Kurt zusammen mit der Wonna nimmt viel später Abschied als vorgesehen. Aufgekratzt von den lebhaften Gesprächen steigt das theologische Paar in die Stadtbahn zum neuen Heim. Im Vorbeifahren beobachtet es in der Dämmerung durchs Fenster eine wüste Szene. Vier Burschen in braunen Uniformen stürzen sich auf einen Zivilist, verprügeln ihn, und wo der bereits auf dem Boden liegt, ginken sie ihn an mit ihren Stiefeln. Vor Kurt und Wilna die Gruppen aus den Augen verlieren, sehen sie gerade noch einen Polizist, der dem grässlichen Treiben den Rücken kehrt. Wie wenn sie nichts angehen. Ihre empörten Kommentare stossen auf eisiges Schweigen bei den Mitpassagieren. Wo sie endlich heimkommen, würden sie gern erzählen und ihre vielen und widersprüchlichen Eindrücke loswerden, aber niemand kommt ihnen entgegen. Sie findet Lydia mit dem Kind am Esstisch. Die gibt ihnen nicht einmal den Gruß zurück. Offenbar hängen die Aussagen schief. Wer auf seine Stimmung achtet, auf die Muskelspannung, den Rhythmus vom Schnuff, Temperatur in Backen, die Empfindung im Bauch, wer sich so kennt, wird sich vorstellen können, wie es jemandem zumut ist, wo voller Wartung heimkommt nach einem gewissen Erfolg, einem ernsten und gleich freudigen Gespräch mit Gleichgesinnten und zum Schluss noch einer unerwarteten Empörung. Wie es also jemandem zumut ist, wo nach all dem voller Wartung heimkommt und muss erleben, wie einem der Kopf gemacht wird. Wer sich also diesen Weg in die Situation versetzen kann, wird verstehen, wie heikel die richtige Reaktion in so einem Moment ist. Wie hätten Sie, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, anstelle von Wanna, anstelle von Kurt reagiert? Wie reagieren Sie vis-à-vis einer explosiven Situation, ohne Wissen, was los ist? In der berechtigten Annahme, dass jedes Wort auch sein Gegenteil und eben auch Schweigen verkehrt ist. Leider muss ich zugeben, dass plötzlich Lydia aufsteht, das Tischtuch mit allem drauf abreißt, laut brüllt und mit dem Wort «Nie bist für mich da!» rausrennt und ihrem Mann die 5 vergelsterten Kinder überlässt. Peinlich, peinlich! Hinter der geschlossenen Schlafzimmertüre liegt Lydia auf ihrem Bett und heult ins Küsschen. Das ist schon wieder der Weg, hat müssen ausrasten, ist er furchtbar peinlich. Und dabei erst noch vor ihrem Kind. Zuerst hat sie mit der Wut gegen ihr Schämen angekämpft, aber dann kommen ihr die staunigen Augen vom Bäuli vor, von ihrem 6-jährigen Pfüdi. Sein Gesicht, wo nicht weiss, ob sie brüllen. Dabei hat sie sich so vorgenommen gehabt, ruhig zu bleiben. Ganz ruhig. Einfach nichts sagen. Einfach nicht das Gleiche tun. Den Ärger abschlucken, wenn die 2 mit ihrer riesen Verspätung dann gleich nachkommen. Aber dass die dann so beschwingt reinkommen, dass die so selbstbewusst reinschauen, so stolz, dass beide fast das gleiche Gesicht machen, fast die gleichen Bewegungen und dass beide im gleichen Moment ein anderes Gesicht machen, fast wie ein ertappt, mit offenem Maul dastehen, wie mit schlechtem Gewissen, und gleich so selbstsicher. Und das beide im gleichen Moment. Wie ein Herz und eine Seele. Und Lydia kann wieder nur heulen. Es klopft. Der Kurt mit seiner zärtlichsten Stimme. So fürsorglich. So pfarrherrlich fürsorglich. Nur das nicht. Nur jetzt das nicht. Einfach nicht reagieren. Nur briegen, dass er merkt, ich lebe noch. Sonst brechen sie am Ende noch die Türen auf. Da überlässt sich Lydia ihrem Brüllen und erschöpft döset sie in einen Halbschlaf. Wo es wieder dämmert im Kopf, ist wieder klar die Szenen im Esszimmer da. Aber auch die Frage, was sie so hat wüten lassen. Und da kommt ihre der vergangene Tag in Sinn. Und der Unglückstag, der kommt ihr vor, schwarz wie Pech. So weit der erste Teil vom vierten Kapitel, eine neue Umgebung. Der zweite Teil von dem Kapitel kommt später.